Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Commander Kompass. Diesmal sind wir wieder zu zweit unterwegs, und zwar ich und der Fritz.
Hallo, ich habe mir das echt ein bisschen von dir abgeguckt und es hat einen guten Ring, Freddy, dein Intro. Ich habe es vermisst.
Hallo?
Warum ist denn der Jochen heute nicht da? Jochen hat sich irgendwie in den Urlaub verabschiedet, geht wandern im Frankenland auf den Spuren der Forgotten Realms, die ja bald kommen, um dann erholt mit uns bald das Spiel oder Exil zu machen. Und wir zwei haben uns aber trotzdem ein cooles Thema überlegt heute, nicht wahr?
Naja, der Jochen ist halt auf der Suche nach Balance, nach innerer Balance. Aber wir sind heute auf der Suche nach Innenbalance.
Die Frage ist jetzt, Freddy, würdest du sagen, ein Podcast oder der Commander Kompass in dem Fall ist balancierter, hat mehr Balance, wenn wir zu dritt sind oder wenn wir zu zweit sind?
Kommt drauf an, weil wir zwei stehen uns halt schon ein bisschen gegenüber in manchen Ansichten und Jochen ist da manchmal der Mediator. Mal schauen, was da passiert.
Vielleicht wird es kontrovers heute, gucken wir mal. Was meinst du denn mit Imbalance? Worüber reden wir heute? Was für Imbalance ist unser Thema?
Naja, wer hat's nicht gehört? Grün, stärkste Farbe in Commander. Blau, zu viel Garion-Support, komplett brokene Farbe. Schwarz, Tutoren, Utility, was soll denn damit? Rot, Power Creep in den letzten Jahren wie keine andere Farbe in EDH. Weiß, wäre so broken, wenn sie halt ihr Zeug wirklich spielen dürfen. Das sind solche Standardvorurteile, die eben jede Farbe hat, weil jede Farbe hat halt auch die Möglichkeit, was zu machen, was halt besonders unfair ist. Aber worüber wir genauer reden wollen, ist eigentlich wirklich, welche Strategien werden denn bevorzugt, wie Commander oder Casual Commander gespielt wird. Also durch die Parameter, die existieren, die dieses Format besonders machen, durch den Multiplayer-Aspekt zum Beispiel, welche Strategien kommen da besonders gut davon?
Genau. Also der Anlass war ja für uns so ein bisschen nach wir haben ja eine Folge gemacht zu diesem Artikel von Sheldon Mannery. Also wenn ihr die nochmal nachhören wollt, das ist vor 2 oder 3 Folgen gewesen. Ich glaube, Folge 43 dürfte das gewesen sein. Und da redet eben, also da ging es um die großen Herausforderungen, die das Format Commander gerade so ein bisschen als Ganzes hat. Und eine dieser Herausforderungen, über die wir uns unterhalten haben, war die Frage, macht Ungleichheiten zwischen Farben und oder Strategien? Und wir finden, dass es das teilweise gibt, also zumindest in einem bestimmten, sag ich mal, Mainstream-Power-Level-Segment. Und das Interessante aber für uns ist jetzt so ein bisschen zum einen, was sind die? Sind das die offensichtlichen, an die man eben oft denkt? Also ist es wirklich so, dass Grün overpowered ist? Ist es wirklich so, dass Weiß nicht overpowered ist? Und vor allem dann auch die Frage, woher kommen die? Also kann es zum Beispiel vielleicht der Fall sein, dass es manche von diesen vermeintlichen oder tatsächlichen Ungleichgewichten gibt, einfach deswegen, weil wir halt auch auf eine bestimmte Art und Weise dieses Spiel spielen. Also weil es einen Social Contract gibt, der eben zum Beispiel sagt, hau mal nicht Leute im dritten Zug aus dem Spiel, dann müssen die 2 Stunden da sitzen, können nichts sagen, so wie Freddy gerade da sitzen muss und muss in meinem Monolog zuhören muss. und deswegen sind zum Beispiel Voltron-Decks vielleicht manchmal einfach nicht mehr so, spielen nicht so vorne mit, ne? Weil bei Voltron musst du ja im Prinzip Leute relativ früh aus dem Spiel hauen. Und wenn man das aber gar nicht will, dann wird die Strategie gleich weniger gut.
Ja, bevor wir jetzt hier mal direkt in die Strategien gehen, wie Voltron, die eher im negativen Sinne imbalanced sind, gehen wir doch mal gleich zu dem, was du gesagt hast, grün als Farbe. Und eine Sache, die ich interessant finde, ist, um wirklich zu wissen, wie gut eine Farbe ist, schaue ich mir oft mal den Best Case oder halt die stärksten Dinge an, und das ist halt in CEDH oft der Fall. Und es könnte halt keine größere Kluft geben zwischen CEDH-Grün und Grün in Casual und in Mid-Power. Denn Grün in CEDH ist ganz okay, es ist mittelmäßig, aber es zeichnet sich halt oft durch die Stärke von individuellen Karten und vor allem durch ihre Commander-Wahl aus. Aber viele der Utility-Dinge, die es halt mitbringt in Mid-Power, werden nicht verwendet. Was halt die stärkste Farbe da ist, ist Blau. Und ich meine, die zwei Farben ergänzen sich halt schon mal extrem gut. Und ich gehe gleich mal zur ersten, quasi an Anführungszeichen, brokenen Strategie. Simic einfach im Generellen.
Ja, oder beziehungsweise vielleicht Simic als die Farbenkombination, die am besten darin ist oder besonders stark darin ist, Late-Game-Value aufzubauen. Und das ist ja auch so ein bisschen der springende Punkt, glaube ich, woher das kommt, dass Grün im CEDH nicht so denselben Ruf hat, wie es im Mainstream-Level hat oder im Normal. Also ich bin immer so ein bisschen, ich versuche es immer Mainstream-Power-Level zu nennen, aber man könnte auch einfach sagen Mid-Power oder wie auch immer man das nennen möchte. Und der Grund ist halt, dass die klassischen Commander-Spiele, die nicht CEDH sind, die gehen ja in der Regel sehr bald in so ein richtiges Late-Game, wo es halt einfach darum geht, welches Deck am Tisch kann am effizientesten Value generieren und Ressourcen aufbauen und das über eben eine konstante, lang anhaltende Phase. Und im CEDH ist halt meistens, da können
welches
alle...
Welches Late-Game?
Eben, genau, da gibt es kein Late-Game. Alle Decks können da so früh gewinnen, dass es dann halt darum geht, wie kann ich die anderen Decks davon abhalten zu gewinnen, bis ich selber gewinnen kann. Und deswegen ist Blau so gut, weil Blau so viel Interaktion hat und so viel Counterspells und die einfach, die sind einfach essential in so einer Spielsituation. Aber eben in der Spielsituation, also wenn wir jetzt mal bei dem Mid-Power bleiben, dann ist es natürlich schon so, dieses Late-Game, dieses Battlecruiser-Magic, was viele Leute ja auch so reizt an Commander, hast du ja nur in dem Format. Und das ist aber nicht das, als die Regeln von Magic entwickelt wurden, hat Richard Garfield sich nicht damals gedacht, ja, und dann irgendwie hat jeder irgendwie 15 Länder und spielt irgendwie Kreaturen mit 20-20, die irgendwie nochmal alle Double Strike haben und so weiter. Sondern der hat gedacht, so, okay, das Krasseste, was halt Leute vielleicht legen werden, ist irgendwie ein Shivan Dragon mit 5-5 fliegend oder sowas in der Art.
Sarah Angel. Und dann genau. Beatdown, ja. Aber hier kommen wir genau zu einer der Sachen, denn Ramp-Decks existieren ja in den Formaten, as Richard Garfield intended. Es existiert in Legacy Cloud Post, es existiert in Modern verschiedene, Bloomed Amulet Titan, egal wie es auch immer heißt. Die Decks existieren und die werden halt traditionell eben von Decks gekontert, Aggro und Tempo. Das sind so die zwei großen, die immer wieder das Setup zerstören können oder die halt einfach schneller gewinnen als das Combo-Deck oder halt so viel Druck aufbauen, dass es gar nicht so weit kommen lassen.
Ja. Das Problem ist halt im Commander, dass du dieser Control-Aspekt, also Control im Sinne von Steinschere-Papier-Prinzip, funktioniert da nicht so gut, weil die Aggro-Decks einfach, klar, kannst du einen Spieler vielleicht oder eine Spielerin schnell aus dem Game nehmen, aber dann hast du immer noch zwei weitere Leute am Tisch. Und dann kommt halt der Boardwipe und dann sieht's nicht mehr so gut aus.
Und Voltron ist halt auch eher etwas, was sich als mittlerweile als Unterstrategie besser etabliert als Hauptstrategie. Ich habe meistens halt ein paar Karten, die zu einem Voltron führen, aber nicht unbedingt dediziert Voltron selbst sind. Und dafür, dass man allein solche Agro-Decks braucht, also typische Agro-Decks sind ein bisschen komisch in dem Fall. Aber ich denke eher, das größere Problem ist, dass Leute... Oder es ist eher die Spielermentalität, Leute nicht aus dem Spiel zu boxen. Lieber am Leben lassen, quasi so Schaden aufteilen. Weil man muss ja kein direktes Aggro-Deck sein, um trotzdem früh Schaden auszuteilen. Und eine Sache, wie ich jetzt sage, ich gebe Abhilfe gegen Simic-Spieler, ist, wenn sie ins Late-Game kommen, dass sie bereits in einer Lebenspunktesituation oder so sind, mit denen sie sich nicht mehr wohlfühlen. Dann hat man bereits so die Stoppbremse aufs Late-Game, wenn sie sich darauf fokussieren müssen, ihre Ressourcen dazu verwenden, nicht zu sterben.
Ich meine, also ich glaube, es ist so ein bisschen, es spielen beide Elemente ineinander rein. So, ich glaube, das Primäre ist tatsächlich dann doch, dass einfach die Multiplayer-Natur des Formats einige Sachen ändert. Also auch die Leute fangen mit 40 Leben an, das macht nochmal Aggro nochmal zusätzlich schwieriger, einfach weil du länger brauchst, um einzelne Leute zu töten. Aber dazu kommt dann natürlich, und das glaube ich äußert sich insbesondere bei Voltron, dazu kommt dieser soziale Aspekt. Und ich kenne das von mir selber, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube, du bist von uns beiden der da ein bisschen weniger Hemmungen hat, aber ich habe sehr Hemmungen, Leute im Zug 2 oder 3 aus dem Spiel zu kegeln. Also das gilt auch jetzt nicht mal nur bei Voltron selbst, sondern auch wenn jetzt irgendwie eine Mitspielerin am Tisch ist irgendwie Mana-screwed und hat keine Blocker. Und dann wäre es in vielen Situationen, wenn es mir nur ums Gewinnen gehen würde, wäre es sinnvoll, diese Person halt aus dem Spiel zu nehmen, in dem Moment, wo ich es halt kann. So, ich kann dann Free Damage machen und alle Leute am Tisch wissen das. Jeder kann dann diese Person irgendwie so lange hauen, bis sie tot ist. Aber in der Regel passiert sowas ja oft nicht, zumindest in den Spielen, wo ich mich befinde. Weil jeder halt weiß, wenn mir das passieren würde, fände ich es halt auch lame. Nur weil mein Deck mir jetzt zufälligerweise die Länder nicht gibt, weil ich halt irgendwie Pech habe, werde ich jetzt rausgehauen von den anderen Leuten. Und dann spielen die noch ein 3-Stunden-Spiel und ich sitze dabei und darf Däumchen drehen.
Ich bin da eher häufig in diesem wie du mir, so ich dir Prinzip. Und das ist auch etwas, was ich finde, so ein Spieler braucht, auch wenn es ein bisschen egoistisch klingt. Denn ich bin jemand, der einfach, wenn er Mana gescrewt ist und sonstiges, dann greift mich an, damit ich da aus dem Spiel bin. Dann kann ich was anderes machen. Ich will nicht einfach conceden in manchen Füllen. Ich finde es ja conceden fein, aber wenn ich dann dastehe, dann macht es. Insbesondere, wenn ich ein Simic-Deck bin, dann spielen sollte. Wenn ich ein Simic-Deck spielen sollte, dann macht es meinetwegen gerne, weil es ist halt auch so der Erfahrungswert, dass ach nee, da möchte ich keinen Gratis-Schaden haben, da möchte ich keinen Gratis-Schaden haben. Und dann ist es die Person, die häufig mal das Spiel am meisten auffüllt, weil, okay, jetzt bin ich zu dem Punkt gekommen, wo ich eine Chance habe. Aber um eine Chance zu haben, muss ich erstmal alles riften. Und dann spiele ich eine Eternal Witness und dann kann ich mich vielleicht nochmal zurückklauen und dann dauert das Spiel ewig. Ich bin jemand, der halt sehr gerne, also deswegen bin ich auch so zu Rot gefunden, weil ursprünglich habe ich ja die mir geliebt. Also die mir meine Lieblingsfarbkombination immer noch ein bisschen. Aber es
ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, wie der junge Freddy ankam mit seinem Zyg River Cutthroat Deck.
Je mehr ich Commander spiele, desto mehr mochte ich Rot, einfach weil ich wusste, hey, ich kann Leute Turn 4 bedrohen. Ich kann einen Commander rumsetzen und dir mal 10 Commander Damage reinhauen. Und wenn du nicht aufhörst, weiter zu rampen und weiter zu sonstiges zu machen, dann wird dich dieser Commander umbringen. Also mach was aufs Feld. Ich finde, die Spiele werden dadurch auch noch viel dynamischer. Manchmal muss man dafür halt dann auch die Kugel schlucken oder halt auch jemanden, den man nicht unbedingt rausboxen muss, raushauen. Aber seitdem ich halt selbst diese Erfahrung gemacht habe, dass wenn ich der Aggressor bin, sind die Spiele oft dynamischer und auch spaßiger, finde ich. Also meiner Wahrnehmung nach bin ich selbst zum Aggressor geworden und dann habe ich auch meine Hemmungen so ein bisschen überwunden. Einfach komm. Turn 2, Turn 3, ja, da geht es eher um Combo, aber wenn es Turn 4, Turn 5 ist, dann kann schon mal sein, dass ich dir 20 Schaden reindrücke.
Ja, also, was? Turn 4, 20 Schaden? Jesus. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Zumindest in Magic-Spielen. Nein, also hier, also ich habe diesen Prozess noch nicht durchgemacht, den du durchgemacht hast, aber ich sehe so ein bisschen mehr und mehr, dass du da durchaus recht haben könntest. Ich bin immer noch sehr stark, wenn ich spiele auf dem Train, dass ich immer versuche, meinen Schaden zu verteilen gleichzeitig. Also, dass wenn ich irgendwie 10 Power am Board liegen habe, in Form von 3, 4 Kreaturen, anstatt alles auf eine Person zu machen, teile ich es meistens auf. Das hat verschiedene Gründe. Das eine eben, weil ich nicht unbedingt eine Person, die möglicherweise dann auch die wehrloseste Person ist, früh raushauen will. Zum einen will ich das nicht, weil ich eben durchaus auch mir das, also weil ich es halt selber blöd finde, wenn das mir passiert. Zum zweiten, weil ich halt auch so ein bisschen mir denke, im Late Game könnte es sein, dass wenn es eine andere Person am Tisch gibt, die stärker ist, dass ich dann nochmal froh drum sein werde, da vielleicht noch eine Verbündete zu haben. Und das zweite ist auch so ein bisschen Politics, dass ich halt nicht unbedingt früh komplett mich auf eine Person einschießen möchte und das Risiko eingehen will, dass diese Person dann sagt so, wow, okay, Moment mal, wir haben jetzt eine Fehde und ich schaff's dann nicht, diese Person aus dem Spiel zu nehmen und hab dann für das restliche Spiel, ist mir die Rache sicher und alles kommt zurück auf mich und wir ziehen uns gegenseitig in die Tiefe und haben dann wieder so eine Art von, also weißt du, dass dann die andere Person sagt, ich will jetzt gar nicht mehr gewinnen, ich will einfach nur dir heimzahlen, dass du mich so früh auf so wenig Leben gebracht hast. Und ich meine, das ist natürlich immer von Spiel zu Spiel unterschiedlich, aber es führt bei mir dann doch dazu, dass bei mir zum Beispiel im Laufe der Zeit ich immer weniger reine Combat-fokussierte Decks gebaut habe, also Decks, die wirklich nur auf ich hau jetzt den einen, klopp ihn um, dann hau ich die nächste, klopp sie um, dann hau ich den dritten, klopp ihn um, sondern mehr Decks, die versucht haben, so ein bisschen so controllig unterm Radar zu sein und dann an irgendeinem Punkt quasi mit einem explosiven Win zu gewinnen, weil ich halt irgendwie gemerkt habe, das andere hat einfach nicht so gut funktioniert für mich.
Also da sind wir halt eben die zwei Spiele extreme aneinander und ich habe halt die Erfahrung gemacht, du die andere. Persönlich gefallen mir die Spiele dadurch lieber, aber ich glaube, wo wir uns beide einig sein können, ist, weil dir geht es halt da sehr ums taktische unterm Radar fahren, mir geht es darum, dass die Lebenspunkte sinken und eben solche Strategien wie Late Game Value Grind die natürliche Bestrafung, die sie eigentlich rein balance-technisch bekommen sollten, bekommen. Ja. Lass Monarch spielen. Jedes Spiel mit Monarch ist besser.
Ja, das stimmt tatsächlich. Also übrigens, das ist ja jetzt, du sagst es als Witz, aber das ist ja was tatsächlich Spiele spannender und dynamischer machen kann, wenn man von Anfang an Monarch oder Monarch und First Blood hat oder sowas. Was ich dazu sagen muss, ich find's extrem herausfordernd, immer gegen dich zu spielen. Und sehr häufig ist das ja auch wirklich ganz schlecht für mich gelaufen, weil es bei dir ist es mir noch nie gelungen, irgendwie unterm Radar zu fliegen. Also das war ja schon mit meinem Matas-Deck das ein oder andere Mal, dass du relativ früh ziemlich rabiat auf mich gegangen bist. Und es war auch, als wir damals im Stream waren, bei Herumkommandiert und ich mein Okima und Kazur Partner-Deck gespielt habe, wo du auch gesagt hast, ja, Fritz, du kannst jetzt hier sagen, was du willst und Süßholz raspeln, wie du möchtest, aber ich gebe dir jetzt halt einfach auf die Fresse, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das nicht mache, wirst du im Late Game einfach nicht mehr zu stoppen sein oder im nächsten Zug schon nicht mehr zu stoppen sein.
Ja, das kommt halt auch
mit Spielerfahrung. Das hat mich immer geärgert, dass ich dich da, dass du da so unsentimental warst.
Ja, aber gleichzeitig, wer hat das Spiel gewonnen?
Eben. Also in dem Fall war es ja tatsächlich genau das Richtige, was du gemacht hast.
Hier ist eine Sache, die ich nicht richtig gemacht habe, muss ich sagen. Und das war mein Elsha-Deck. Mein Elshas Wälzlinger Self-Target Storm Deck. Wälzlinger und Storm ist unsere nächste Kategorie. Denn der Spielstil zeichnet sich eben dadurch aus, dass eigentlich oftmals die Karten, die man selbst spielt, irrelevant sind. So, Hauptsache, es sind viele. Es sind viele, es sind billige. Man hat einen Payoff liegen, um halt Karten zu spielen und weswegen zum Beispiel Spellslinger und Stormdecks häufig als unfair wahrgenommen oder als unfair gelten im Allgemeinen, ist, dass sie nicht wirklich mit den Gegnern interagieren müssen, aber gleichzeitig können sie so viel Interaktion reinpacken wie möglich, weil es ist fast egal, welche Karten sie spielen, wenn Guttersnipe für jeden und jede, die es nicht weiß, 3 Mana Goblin, 2/2, immer wenn du eine Instant oder Sorcery spielst, machst du allen Gegnern 2 Schaden. Und ja, dann egal wie du möchtest, du hast halt so viel Dynamik im Deckbau und gleichzeitig kann es dir eigentlich egal sein, was andere Leute machen, solange sie dich halt in Ruhe lassen. Und da haben wir auch schon wieder das kleine, hey, man wird in Ruhe gelassen, ein bisschen mehr.
Das ist halt so ein bisschen das Ding. Ich wollte dich jetzt nämlich gerade fragen, das sind ohne Zweifel starke Strategien und es sind auch ein bisschen frustrierende Strategien, glaube ich, oder sag ich mal, verpönte vielleicht in manchen Kreisen auch, weil sie diesen Solitär-Aspekt haben. Also, dass eben deine Wincon nicht einfach ist. Leute, ich mache jetzt das, das und das. Und das, wenn ihr keinen Counter habt, dann passt es. Sondern ich weiß noch nicht, wie ich gewinne, aber ich muss jetzt mal 20 Minuten lang irgendwie Sensei's Divining Top loopen oder sowas in der Richtung. Und dann, wenn ich Glück habe, passiert irgendwie, ziehe ich in meine Wincon rein oder so. Die Frage wäre aber so ein bisschen, gibt es jetzt, also würdest du sagen, das ist eine Imbalanced-Strategie im Format, also dass das Format Elemente beinhaltet, die diese Strategie übervorteilen? Und ich denke, du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen, es ist halt dieses in Ruhe gelassen werden wieder bei dem. Weil Storm braucht ja auch ein bisschen Setup, bis es dann mal loslegen kann.
Ich glaube, dieses in Ruhe lassen ist ein kleiner Aspekt, weil auf der anderen Seite ist der Izzet-Spieler oder der Storm-Spieler halt auch meistens der, der ein bisschen weiter offen ist oder der Spieler oder Spielerin, die nicht unbedingt die Kreaturen als Blocker verwenden möchte oder sonstiges. Was Spellslinger bevorzugt, ist, dass viele der Payoffs von Grund auf, schon von damals, aus irgendeinem Grund auf alle Gegner gingen.
Es skaliert sehr gut quasi, meinst du?
Genau. Spellslinger hatten eine extrem hohe Skalierung und einer der natürlichen Counterbalances dafür in anderen Formaten sind eben Stacks-Effekte, weil häufig funktionieren Spellslinger nur, wenn der Status Quo existiert. Der Unterschied, wenn ich zum Beispiel einen Ein-Mana-Cantrip spiele oder einen Zwei-Mana-Cantrip, tja, das ist halt enorm viel. Wenn zum Beispiel eine Talia liegt, die alle Non-Creatures um eins teurer macht.
Ja, absolut. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Auch sowas wie Rule-of-Law-Effekte. Also Rule-of-Law ist ja diese weiße Verzauberung, die sagt, alle Spieler können nur noch einen Zauberspruch pro Runde spielen in ihrem Zug. Und ein Deck, das irgendwie 40 Zaubersprüche spielen will, verliert dadurch 39 Zaubersprüche. Und ein normales Deck, sage ich jetzt mal, also ein Nicht-Storm-Deck, das halt, sagen wir mal, ja, 3 bis 4 Sachen pro Zug spielt, wenn es hochkommt, kann dann zwar auch nur noch eine Sache spielen, verliert aber eigentlich viel, viel weniger an Geschwindigkeit und an Value und an Gameplan als eben das Storm-Deck. Und das Interessante ist aber, und da sind wir wieder bei diesem sozialen Aspekt, du hast es ja in den Shownotes notiert, dass ja genau diese Stacks-Effekte sehr oft verpönt sind und sehr, sehr häufig auch sofort entfernt werden von den Leuten, selbst wenn es am Tisch ein Storm-Deck gibt. Dieses Wissen, dass der Stacks-Spieler eigentlich, wenn du das Kreaturendeck am Tisch bist, dein Freund ist gegenüber dem Combo-Deck oder dem Storm-Deck, ist noch nicht sehr verbreitet, habe ich das Gefühl.
Ja, das ist so ein bisschen die Sache mit Schrödingers Stacks-Pieces. Interagieren Stacks-Pieces überhaupt nicht oder an jeder Stelle?
Oh, ein Philosophie-Kompass heute.
Naja, das ist halt so die Sache, denn ich würde sagen, die interagieren halt an jeder Stelle und das ist genau das Problem, denn es unterscheidet nicht, mit wem es interagiert und häufig sind Stacks-Pieces genau die Todesurteile für Leute, die eh schon hinten sind. Das ist zum Beispiel einer der großen Probleme mit Opposition Agent. Du bist color screwed, bekommst aber glücklicherweise einen Field of Ruin. Gut, du musst halt jemanden an Land nehmen, aber du rampst auch noch deine Gegner damit und dann haut noch jemand einen Opposition Agent rein und du kannst das Spiel wegschieben.
Ja, das ist auch eben eine interessante Frage wieder. Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Ich zum Beispiel spiele selber ungern Stacks. Ich spiele einige wenige sehr sanfte Stacks-Effekte. Also ich spiele zum Beispiel einen Torpor-Orb in meinem Ruhan-Deck und ich spiele irgendwo auch Stranglehold heißt dieses alte rote Enchantment, wo Gegnerinnen und Gegner suchen. Nicht mehr ihre Bibliothek durchsuchen dürfen. Das ist ja auch eine Art von Stacks, aber ich begrenze mich so ein bisschen auf Sachen, wo ich der Meinung bin, die verhindern halt richtig sozusagen brokenen Stuff so oder unfaire Sachen. Aber ich habe jetzt noch nie wirklich ein Stacks-Deck gebaut und vor allem noch gar nichts gebaut, was irgendwie jetzt, sage ich mal, Winter Orb oder irgendwie, dass Länder nicht mehr enttappt werden können oder solche Sachen, weil ich halt einfach selber immer gemerkt habe, wenn ich mal in Spielen war, wo das passiert ist, dass jemand anderes das gemacht hat, war das immer furchtbar langweilig. Also das war einfach, dann hatte ich da 2 Stunden Draw-Go und am Ende habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie, okay, mein Abend war jetzt komplett verschwendet. Da hätte ich jetzt nicht Magic spielen müssen, weil ich habe halt eigentlich kein Magic gespielt und deswegen mache ich das nicht. Aber das ist genauso diese soziale Komponente. Also glücklicherweise bin ich meistens in den Spielen, wo ich spiele, mit Leuten, die ähnlich drauf sind und wo die Kommunikation, also Hashtag Rule Zero, vor dem Spiel gut genug klappt, dass es dann auch keine krassen Combo-Decks oder Infinite oder Storm oder solche Sachen gibt, die irgendwie 20 Minuten solitär spielen. Deswegen brauchst du Stacks nicht so sehr als Control. Aber ich finde diesen Aspekt interessant, den du da vorhin eingebracht hast, dass eben tatsächlich die Abwesenheit von Stacks eben tatsächlich manche Strategien halt auch bevorteilt.
Und ich würde trotzdem mal Leute dazu aufrufen, vielleicht sich doch mal über den ein oder anderen Stacks-Effekt Gedanken zu machen. Also jetzt halt nicht unbedingt die offensichtlichen, aber Ezio Aden ist zum Beispiel ein Deck, dank Aden, der umsonst alle Artefakte equippen kann. Ezio, der Vogel, der quasi Ward 3 gibt. In den 2 spiele ich viele Rule-of-Law-Effekte, weil ich auch sehr viel Instant-Speed und Flash-Zeug habe. Also effektiv kann ich halt darum herumarbeiten und gleichzeitig dadurch, dass Ardenne ein inhärent sehr aggressiver Commander ist, finde ich, ist das zum Beispiel ein schöner Mittelgrund, wo eben dieser Stacks-Effekt gut funktioniert. Und häufig, finde ich, kann man sich wirklich mal Gedanken machen, hey, wenn ich irgendwas nicht mache, kann ich vielleicht daraus einen Profit schlagen? Weil, ich sag, das Deck spielt nicht viel auf Sorcery Speed, weil jede Sorcery Speed ist ein Equipment und dann will ich eh nur eins haben pro Runde.
Ja, also ich meine, ich glaube, ich werde mir das vielleicht dann doch mal zu Herzen nehmen. Ich bin nicht überzeugt davon, dass ich jetzt Stacks komplett für mich entdecken werde. Ich vermute eher, dass ich das nicht tun werde. Aber ich sehe, was ich auf jeden Fall sehe, ist, ich sehe den Anreiz davon, dass eben Stacks heißt nicht automatisch, dass man Leute nicht mehr Magic spielen lassen will und gegen Stacks zu spielen heißt nicht immer automatisch, dass man nichts machen kann, sondern dass, wenn man eben weiß, worauf man sich einlässt, dann ist es halt, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dann ist es halt einfach ein Puzzle, das einem präsentiert wird, das man eben auch lösen kann. Und das kann ja auch unglaublich viel Spaß machen.
Aber du spielst doch zum Beispiel auch Peacekeeper.
Ich habe ja gesagt, ich spiele den ein oder anderen genau. Soft-Stacks-Effekt, aber ich...
Aber es gibt halt Leute, die spielen gar keine.
Genau, aber der Punkt ist hier so ein bisschen, das ist so ein bisschen, wenn ich spiele Stacks-Effekte, die eigentlich sehr klar definiert sind. Und zwar sind das Stacks-Effekte, die Leute nicht komplett davon abhalten, irgendwas zu machen. Also ich mache keinen Resource-Denial. Was ich mache, ist Vermeidung, Verhinderung von zum Beispiel Angriffen oder von ETB-Effekten oder von Bibliothek durchsuchen, also von Sachen, die du quasi zusätzlich bekommen würdest. Du kannst immer noch deine Karten ziehen, du kannst immer noch deine Zaubersprüche spielen und wenn du dein Artefakt-Removal ziehst, kannst du mir auch den Torpor-Orb weghauen. Während jetzt beim Winter-Orb musst du halt erst irgendwie 3 Runden warten, bis du ihn mir weghauen kannst und dann habe ich wahrscheinlich einen Counterspell oder sowas in der Art.
Ja, wie gesagt, es ist halt so alles so ein bisschen auf dem Gradient, also es gibt halt Stackspieces, sind halt zu weit definiert und die Existenz von Stasis und Winter Orb überschattet halt auch mal die Möglichkeit von relativ fairen Stackspieces, die man eigentlich mal spielen sollte. Oder man schießt ihnen ihre Payoffs.
Gibt's denn noch andere Unausgewogenheiten im Format, die wir besprechen wollen heute, Freddy?
Tja, es gibt noch was ich als imbalanced finde. Und ich glaube, viele Leute finden mittlerweile schon Abhilfe dagegen. Aber ich würde trotzdem noch mal ganz gerne Reanimator-Strategien anfassen. Denn wir haben zwar eine ganze Folge darüber gemacht, über Graveyard-Hate und sonstiges. Aber Reanimator-Strategien, die halt wollen halt grundsätzlich Mana-Kosten schummeln. Es können, wenn sie unbeantwortet bleiben, auch sehr leicht 3 gegen 1 spielen, haben enorme Resilienz, wenn ihnen der Friedhof nicht entfernt wird. Und das Einzige, was wirklich permanent dagegen hilft, ist das Exil. Und Exil kommt meistens zu einem Premium.
Hier ist, wo ich dir absolut recht gebe und wieso ich das gut finde, dass wir das nochmal erwähnen. Es geht jetzt weniger um die konkrete Strategie an sich, weil Reanimator ist wiederum einfach was von einem krassen Late-Game-Value, also zumindest sowas wie eben Sack and Recur, also wo du ganz viele Kreaturen opferst, Aristocrat-mäßige Effekte bekommst, die dann wieder durch wiederholbare Recursion aus deinem Friedhof kriegst und irgendwelche Chains aufbauen kannst und so weiter. Der Punkt ist aber, und das ist das Interessante eben, wieso ich glaube, dass Reanimator so ein bisschen auch durch die sozialen Aspekte, die ich ja wie gesagt an sich total gut finde, aber so ein bisschen bevorteilt wird, ist, dass manche Reanimator-Strategien bauen sich so ein bisschen hinter den Kulissen auf, im Unsichtbaren. Also, die werfen immer wieder ein bisschen was in den Friedhof, irgendwelche Kreaturen sterben, sie millen sich immer mal wieder ein bisschen mit irgendwelchen CDZ-Triggern und man sieht gar nicht so sehr, wie die sich ihre Engine aufbauen, weil es nicht so offensichtlich auf dem Board passiert. Also, wenn jetzt jemand eine Doubling-Season legt, dann siehst du halt sofort so, oh, da liegt eine Doubling-Season, das ist irgendwie super gefährlich und es gibt einen ganzen Turn-Cycle, wo darauf reagiert werden kann. Wenn jetzt aber jemand irgendeine total mächtige Kreatur in den Friedhof abwirft, fällt es manchmal gar nicht so auf, ne? Weil man muss halt aufmerksam sein. Man muss halt immer fragen, was habt ihr gerade im Friedhof und so weiter. Ist auch ein bisschen so eine Erfahrungssache. Und also es ist für Reanimator-Strategien leichter, ab und zu auch mal unterm Radar zu fliegen. Also auch das hatten wir in unserer Graveyard-Folge schon angesprochen. Aber da sind wir wieder quasi, da kommt so eine Imbalance daraus, dass du halt nicht ein 1 gegen 1 Format hast, wo du immer weißt, dass dein Gegner, der dir gegenüber sitzt, halt dein Gegner ist, sondern du hast ein Multiplayer-Ding. Und es kann halt sein, dass jemand anderes am Tisch sitzt, eine andere Person, die eben super krasse Agro-Monster mit Doppelschlag am Feld hat und man sich dann denkt so, oh, da muss ich jetzt aber was machen, weil die haut mir nächste Runde auf die Nase. In Wahrheit ist aber die Friedhofsspielerin vielleicht die viel gefährlichere in dem Moment.
Fokus ist genau was, was hier nämlich ein großer Unterschied ist. In anderen Formaten habe ich immer 1 gegen 1. Ich kann mich immer auf alles konzentrieren, ich kann den Friedhof immer durchschauen. Wie oft ist es passiert, dass zum Beispiel einfach der Reanimator-Spieler sagt, Thrill of Possibility, ich discarde, Moment, ja, ich discarde das, zieh 2 Karten, mein Zug, okay, ich zieh noch eine Karte, ich spiel weiter. Moment, du, was hast du das discarded? Willis, der Kerl, der jedes Mal, wenn du Schaden nimmst, so viele Karten ziehst. Mhm. Und auf einmal ist da ein super gefährliches Ziel im Ding und man hat es gar nicht in diesen schnellen Abzug gemerkt. Nicht mal, dass der Spieler oder die Spielerin das absichtlich gemacht hat, sondern einfach bloß so, ich vielleicht, okay, ich kann mich halt wirklich nicht entscheiden. Möchte ich vielleicht das oder das drin haben? Ach, ich möchte mal das drin haben. Und dann geht noch vielleicht noch ein Turn-Cycle und dann kommt der Reanimate und auf einmal so, ach, die Scheiße, das Ding war ja noch da.
Ja, voll, voll. Und ich meine, das ist halt so ein bisschen, es ist halt einfach auch eine Frage von, wie trainiert man seine Aufmerksamkeit auf solche Dinge? Wenn jetzt jemand ankündigt, ich tappe 8 Mana und ich lege Willis auf mein Board, dann ist es erstmal ein viel längerer Satz, es passiert mehr und Willis liegt die ganze Zeit am Board und jedes Mal, wenn man rüberguckt zu dieser Spielerin, sieht man wieder Willis. Während wenn dieselbe Spielerin sagt, okay, ich werfe Willis ab und sie sagt es ganz deutlich, dann muss man sich das in dem Moment im Kopf behalten, jetzt liegt dann Willis im Friedhof, aber man dann liegt vielleicht direkt eine 2. Karte, wird mit abgeworfen, liegt oben drauf und schon ist die Information nur noch im Gehirn und nicht mehr in den Augen und es wird viel leichter quasi, das eben zu vergessen. Und Commander-Spiele sind komplizierte Angelegenheiten. Da muss unser Gehirn ja extrem viele Informationen tracken. Gleich, also quasi die ganzen Board-States und dann nicht nur der eine Friedhof, sondern alle Friedhöfe plus vielleicht wurden irgendwann mal Hände revealed und man weiß noch, der und der hatte irgendwie einen Counterspell auf der Hand. Sowas zum Beispiel, das vergesse ich halt einfach ständig. Und es ist total natürlich, dass man dann einfach vergisst, dass da ein Willis im Friedhof liegt, obwohl es angekündigt wurde.
Und außerdem möchte ich hier noch kurz was sagen. Wir sagen immer, spiel Graveyard Hate. Die meisten Decks von uns haben Minimum 3 Karten gegen Graveyard Hate. Es ist aber trotzdem immer noch 100 Karten Singleton. Und natürlich kann man manchmal suchen und sonstiges und die Anzahl virtuell erhöhen. Aber es ist halt trotzdem oft eine Sache, dass sollte es in das Szenario gehen, wo dann bloß noch 3 Spieler vorhanden sind oder ins 1 gegen 1 und man findet gerade nicht die, dann verliert man quasi einfach nur, weil dann fängt an, langsam mal das Singleton-Format auch noch stärker mit reinzugreifen. Einfach Chance, Probability und sonstiges.
Ich meine, das ist halt auch wiederum, das hängt auch einfach ein bisschen an der Konstruktion des Formats. Ich finde das einen sehr, sehr guten Punkt von dir. Man kann immer versuchen, bestimmte Strategien auf die eine Antwort zu spielen, aber du kannst halt auch einfach nicht dein Deck nur aus Antworten bestehen lassen. Also irgendwie willst du ja auch noch selber das Spiel gewinnen. Das heißt, du brauchst zumindest ein paar Karten in deinem Deck, die Wincon sind. Dann brauchst du ein paar Länder, um dir diese Wincons leisten zu können. Du brauchst ein bisschen Card Draw, um überhaupt das ganze Zeug zu kriegen. Und am Ende bleibt halt einfach nicht, du hast halt in der Regel nicht 20 Spots, 20 Card-Slots in deinem Deck für Graveyard Hate. So, du kannst schon gucken, dass du dein Deck so baust, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass du den Graveyard Hate irgendwann im Laufe des Spiels ziehst. Aber es ist letztendlich natürlich nie garantiert, dass man ihn dann in dem Moment hat, wenn man ihn braucht. Und das gilt ja für Anti-Storm-Karten genauso wie für andere Dinge. Was aber natürlich man immer machen kann, ist, dass man zum Beispiel aufmerksam sein kann. Man kann ein bisschen im Kopf behalten, wo sind jetzt was für Sachen im Friedhof. Also auch wieder diese ganzen, wir haben ja mal eine Folge zu Threat Assessment auch gemacht, wo das auch so ein bisschen mit reinkommt. Einfach so wissen, was sind die Spielzonen, die man so ein bisschen im Blick behalten sollte. Und ist es nicht vielleicht dann doch sinnvoll, auch mal ein bisschen Druck zu machen? Wenn ich ein paar Kreaturen an Bord habe, dann greife ich vielleicht das Deck an, wo ich weiß, das ist das Control-Deck, das jetzt gerade verwundbar ist, aber später vielleicht nur noch sehr, sehr schwer in den Griff zu bekommen sein wird. Und ich denke, das ist ja so ein bisschen so das Zentrale, würde ich sagen, was wir vielleicht heute auch so ein bisschen mitgeben wollen aus der Folge. Also quasi diese Imbalances, die gibt es, Aber es ist vielleicht weniger das Problem von Ramp an sich. Es ist nicht ausschließlich das Problem von Wizards, dass Wizards bestimmte krasse Karten in manchen Farben druckt. Das ist natürlich immer noch, das spielt auch eine Rolle, vollkommen klar. Aber es ist auch ein bisschen, dass manche soziale Konventionen in mancherlei Form, also die, wie gesagt, super sinnvoll sind, ich verfolge die ja selber, aber die eben doch manche Decks ein bisschen oder manche Archetypes ein bisschen besser dastehen lassen als andere.
Ja, und wie gesagt, Voltron ist zum Beispiel eher im negativen Sinne gebalanced.
Genau.
Aber jetzt wollte ich noch mal fragen, weil du kennst bereits, was ich hinaus möchte, weil immer wieder habe ich gelesen, Simic ist zu stark, Reanimator und Spellslinger. Das sind so die drei, wo es am meisten auffällt. Aber finden wir persönlich, oder beziehungsweise ich weiß, dass ich was persönlich finde, aber eine Strategie, die wir als imbalanced wahrnehmen und weswegen?
Ich habe auch was, allerdings greife ich jetzt ein bisschen deinem, glaube ich, vor. Und zwar, was mich, also ich wollte jetzt eigentlich sagen, so fünffarbige Good Stuff Decks, aber möglicherweise sind es generell Good Stuff Decks. Also ich habe kein Problem per se mit Good Stuff. Also Good Stuff bedeutet, man spielt einfach die besten Karten, die es in den Farben gibt, die man spielt. Aber ich finde halt so, man kann sich's halt einfach machen und man kann sich's sehr einfach machen. Und wenn du wirklich fünf Color Good Stuff spielst, dann ist halt so ein bisschen, dann fehlt für mich so ein bisschen der Point von Commander. Und das Witzige ist jetzt halt, du wirst mit deinem Punkt auch dasselbe sagen über meine Lieblingsdecks, nämlich die, also kannst du vielleicht kurz einhaken, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das geht ja in die Richtung, an was auch dein Punkt wäre, oder?
Ja, geht schon ein bisschen in die Richtung. Ich finde 3 plus Color Decks, weil Good Stuff ist auch möglich in 2 Farben. Das ist ja kein Problem. Best of in Simic zum Beispiel, Best of in Dimir, da hat man so viele Möglichkeiten. Ich finde, 3 Plus-Farben-Decks werden viel zu stark bevorzugt von dem Weg, wie wir Commander spielen. Und das geht ein bisschen zurück in den Stacks-Grund. Der Weg, wie Wizards in anderen Formaten, wie eben Legacy, die Leute daran hindert, 4- und 5-Farben-Decks zu spielen, ist eben durch Non-Basic-Land-Hate, durch Wege eben multifarbene Banner-Bases zu bestrafen und multifarbenen Gier durch zum Beispiel sehr guten Color Hate, der dann universal wird. Wenn man aber an den Commander-Tisch kommt und viele von diesen symmetrischen Effekten wie Blood Moon spielt, Back to Basics, Magus of the Moon, dann ist man sofort der Buhmann. Weil man A, man hat wieder diesen Stacks-Grund und B, meistens sind eben der Großteil der Decks aus 3 oder mehr Farben. Also 2 Spieler oder Spielerinnen in den meisten Fällen. Die werden sich natürlich dann stark dagegen verbünden. Und dann ist mir immer wieder dieser Buhmann, auch wenn eigentlich, und deswegen werden diese Effekte gar nicht gespielt, auch wenn eigentlich 3 Farben unglaublich viel Bonus gegenüber von 2 Farben alleine.
Es ist ja auch irgendwie sehr logisch, nicht wahr? Also du hast nun mal die Farbidentitätsregel, dass du halt auf die Farbidentität deines Commanders festgelegt bist. Und wenn du in Mono-Weiß bist oder in Mono-Rot, oder in Mono-Schwarz fehlt dir einfach Enchantment Removal. Da hast du das in Artefaktform, was mega ineffizient ist. Und du hast, glaube ich, mittlerweile 1 oder 2 schwarze Enchantment Removal Karten, die auch nicht super gut sind.
Ich glaube nur Feed the Swarm, was dir auch noch einen Haufen Schaden selbst reindrückt.
Okay, genau. Also und dann hast du das natürlich nicht. In allen 3 Farbenkombinationen kannst du sehr gut auf alles antworten, was es gibt in Magic. Das heißt, 3 Farbenkombinationen sind immer versatiler und resilienter meistens als Einfarbenkombinationen, weil du auch nicht so leicht gehaust wirst. Also wenn jetzt jemand eben zum Beispiel sagt, es gibt ja manche Colorhauser, also Yona zum Beispiel, die mittlerweile gebannt ist, aber Sachen, die eben sagen, irgendwie Karten dieser Farbe haben jetzt gerade irgendeinen Malus, irgendeinen Nachteil.
Choke, Inseln antappen nicht.
Ja, oder einfach Protection gegen eine Farbe. Also die Schwerter, Schutz vor Schwarz und irgendwas. Oder einfach Schutz vor irgendeiner Farbe. Schon kannst du gegen diese Kreatur nichts mehr machen. Und in einem 3-farbigen Deck kannst du halt immer noch was dagegen machen. Und in einem 5-farbigen Deck kannst du noch viel mehr machen. Das heißt, je mehr Farben du hast, umso weniger Restrictions hast du. Und ich bin immer noch ein Fan von 3-farbigen Decks, weil ich die einfach ästhetisch ansprechend finde. Ich finde sie aber dann vor allem halt gut, wenn sie eben ein Theme haben, also so wie das, was wir in der letzten Folge so ein bisschen besprochen hatten, also irgendwas Einzigartiges, was das Deck nochmal irgendwie nicht einfach nur zu, das sind jetzt die Best-in-Slot-Karten, das ist jetzt der super effiziente blaue Mass-Bounce auf alle Gegner, das ist irgendwie der Chaos-Warp und dies und jenes. Und das Format erlaubt aber natürlich, dass du, wenn du möchtest, kannst du einfach 5 Color Good Stuff spielen und dann hast du halt ein sehr starkes Deck. Und das wird eben gerade, weil halt die Sachen, die besonders das punishen würden, sozial so verpönt sind, also zum Beispiel Blood Moon-Effekte oder derartiges, hast du wenig was da, außer dass du halt sagen kannst, gut, mein Deck muss halt noch besser Value generieren als deins, aber du hast keine wenig Silver Bullets dagegen.
Ja, also und vor allem diese Good Stuff Decks, die zeichnen sich ja meistens durch Kartenqualität aus. Qualität ist oft auch in Magic Quantität. Ein Source to Plowshare, es kann so viel mehr wert sein als ein anderer guter Removal. Aber, also ich bin nicht grundsätzlich gegen 3-Farben-Decks. Das ist hier genau was Falsches. Ich finde 3-Farben-Decks an sich cool. Meistens sagen wir uns ja die Commander nichts dazu. Oder ich tue mir manchmal schwer und habe selbst nur Mardu-Decks als 3-Farben-Decks. Aber es sollte diesen Trade-off geben. Das ist auch ein Grund, weswegen ich mich so ein bisschen sträube, weil für mich kommt es dann teilweise so vor, ja gut, aber da machen die Leute nichts dagegen und dann ist es so ein bisschen Richtung Easy-Mode und das will ich mir halt auch nicht selbst auferlegen.
Ja, das ist, du sagst was ganz Wichtiges, dieser Trade-off. Das Spannende an Magic ist ja, dass in sehr, sehr vielen Fällen du maximieren kannst auf Power und auf Konsistenz, aber dass eigentlich häufig auch ein Trade-off ist mit Resilienz, also dass du verwundbarer wirst gegen Hauser-Karten. Und im Prinzip so lässt sich das ja auch eigentlich auf den Punkt bringen, die ganze heutige Folge. Dieser Trade-off gilt für sehr viele Strategien, im Commander auch. Also den hast du in vielerlei Hinsicht. Also ganz klassisch eben bei Graveyard-Decks. Wenn du maximal auf dein Graveyard gehst, wirst du maximal genutzt, wenn jemand dein Graveyard exiliert. Aber in manchen Fällen sind halt diese Silver Bullets, dieser Trade-off, eben sozial so verpönt, weil es eben Kollateralschäden bei den anderen Leuten am Tisch gibt. Und weil die diese Kollateralschäden als unmittelbar spüren und dadurch das verdeckt wird, dass möglicherweise trotzdem das Hate-Piece aber eigentlich was Gutes für die meisten Leute ist, weil eben das super krasse Kenrith-Deck damit wirklich ein bisschen in Check gehalten wird. Und das ist halt einfach was, wo ich jetzt gar nicht glaube, dass wir da heute irgendwie sagen, unsere Position ist, das ist nur gut oder nur schlecht oder wir wollen da irgendwas in irgendeine Richtung lenken, die Debatte, aber das ist erstmal einfach eine Beobachtung, glaube ich, die wir so ein bisschen machen heute.
Nee, also das ist auch jetzt nicht wertend. Wie du vorhin angesprochen hast, du möchtest zum Beispiel nicht in die 1-gegen-1-Situation mit Graveyard-Spielern kommen. Da ist es zum Beispiel von Vorteil, wenn du Leute nicht early rausboxst, während ich halt dadurch, dass ich ein bisschen aggressiver spiele, halt auch Gefahren früher entdecke und somit halt auch meine eigene Win-Chance auch erhöhe. Es kommt dann alles so ein bisschen auf den Spielstil und den Spielerstil an. Ich würde einfach nur mal anregen, sich vielleicht Fragen zu machen, weswegen man eigentlich die Sachen so macht, wie man sie macht und was die Konsequenzen davon sind und ob sich die Konsequenzen dafür lohnen oder ob man vielleicht sich trotzdem ein bisschen mehr Spaß hätte, wenn man mehr aggressiver ist oder ob man vielleicht mehr Spaß hätte, wenn man auch einmal den ein oder anderen Rule-of-Law-Effekt hat, damit die Leute am Tisch auf einmal achten müssen, warte mal, ich will den Effekt haben, aber gleichzeitig muss ich drumherum spielen, so dieses Puzzle. Es ist ja trotzdem neue Dynamiken und ein bisschen die Warnung, sich in eine Sackgasse zu fahren. Das ist, was ich mit der Folge ein bisschen weggeben möchte.
Absolut, absolut. Also ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für heute. Es schadet nie, althergebrachte Konventionen auch ab und zu hinterfragen, gerade auch im Commander und gerade auch insbesondere, wenn man der Meinung ist, diese Konventionen sind eigentlich gar nicht hinterfragbar. Also insbesondere dann sollte man die hinterfragen und einfach, sag ich mal, geistig ist es einfach eine gute Übung, ab und zu sich mal zu überlegen, so, könnte ich nicht vielleicht auch ein bisschen anders Magic spielen, als ich gerade spiele und mal gucken, wie das dann wird. Und ich glaube, damit können wir zur Card of the Week kommen, oder? Und so ein bisschen Richtig. Das für heute abseilen. Du hast eine mitgebracht, Freddy.
Ich habe eine mitgebracht und zwar ist es die Damping Sphere. Ein 2-Mana-Artefakt mit folgendem Text. If a land is tapped for 2 or more mana, it produces colorless instead of any other type and amount. Each spell a player casts costs one more to cast for each other spell that player has cast this turn. Damping Sphere ist eine Karte, ist ein sehr interessantes Stacks-Piece, das ich sehr gern mag. Liegt daran, weil die Karte macht erstmal gar nichts. Aber genauso soll es ja auch sein. Denn was Damping Sphere macht, ist eben genau, wie die Karte sagt, einen Dämpfer aufzutragen aufs Spiel. Und genau, Storm Decks greift zum Beispiel an, Enchantment Decks, die ihre Länder enchanten, damit sie halt 4, 5 Mana machen und die dann immer wieder enttappen, um gleichzeitig 10, 20 Mana zu machen in einer Runde und sowas. Damping Sphere greift sehr viel, sehr starke Strategien an, ist aber oftmals eine Karte, wenn faires Magic gespielt wird, dass sie ziemlich schwach ist. Aber genau das ist, was manche Decks wollen, wie zum Beispiel mein Ezio Ardenne, der ist, wie gesagt, sehr darauf achtet, hey, ich spiele Flash Speed und ich kann einzeln selbst darum arbeiten. Oder Torbran, wo ich halt auch, hey, ich möchte eine Karte spielen und ich möchte Instant Speed was offen haben und ich habe Activated Fähigkeiten. Ich finde es einfach ein schönes Stacks-Piece, das viel zu oft unterschätzt wird in Commander.
Ich habe ja vorhin gesagt, als du gesagt hast, hey, lass heute mal Damping Sphere als Card of the Week nehmen, habe ich gemeint, ja, ist bestimmt witzig, weil dann kann ich sagen, dass ich die viel zu narrow finde und viel zu speziell und sie deswegen in keinen Decks spiele. Allerdings ist es tatsächlich so, dass sie genau die Elemente hat, die ich vorhin gesagt habe, dass ich die eigentlich ganz gerne habe. Also sie lässt faires Magic total in Ruhe. Wo sie greift, ist, wenn jemand eine Gaia's Cradle legt und total abgeht wie Luzi. Oder wenn jemand eben sagt, ich möchte jetzt meine 30 Zaubersprüche hier spielen und damit irgendwie, ihr dürft mir jetzt 10 Minuten zugucken. Und da sagt man dann halt so, da sagt die Damping Sphere dann so, ah, Moment, nicht so schnell. Ich weiß nicht, ob ich sie selber in meinen Decks spielen würde, weil ich tatsächlich eben in einer Meta meistens unterwegs bin, wo es selten so degenerierte Storm-Decks gibt oder ständig irgendwie mir eine Gaia's Cradle begegnet. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sehr häufig dann doch einfach eine tote Karte wäre, wenn ich sie ziehen würde. Ich finde sie aber an sich eine sehr passende Card of the Week, weil sie halt genau das macht. Sie geht gegen bestimmte Sachen, ohne aber dieses Problem zu haben, was generell Stacks-Pieces ihr eben haben. Also wir wollten ja heute gar nicht so ausführlich über Stacks-Pieces reden, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel, nämlich dass sie halt einfach eine Bad Reputation haben, weil die Leute sagen, da kann man ja gar nicht mehr Magic spielen. Mit Damping Sphere kannst du absolut Magic spielen. Und zwar richtig schön, so wie Richard Garfield es gewollt hat, mit einem Shivan-Drachen.
Ja.
Freddy, wo kann man denn noch Magic spielen, so wie Richard Garfield es gewollt hat?
Man könnte zum Beispiel auf unseren Discord kommen und über Spelltable spielen. Der Link ist wie immer unten in der Beschreibung. Wenn ihr genauso geschockt seid wie ich, dass Fritz und ich, wir uns komischerweise ziemlich einig waren in dieser Folge, dann ja, schreibt uns auf Twitter.
Ich bin auch ganz verwirrt.
Dann schreibt uns auf Twitter, @edh_kompass. Oder schaut euch Fritzes nächstes TikTok an auf Commander Kompass oder Instagram. Das sind wir auch Commander Kompass, wo uns Sascha aushilft, unser Insta-Boy, gute alte Metzger.
Ich habe zwei Vermutungen, warum wir uns heute so gut verstanden haben, Freddy. Die eine ist, ich habe heute meine erste Impfdosis bekommen und möglicherweise bin ich jetzt ganz ausgeglichen durch die Mikrochips, die mir eingepflanzt wurden, dass ich eben sozusagen dann irgendwie, du steckst hinter dieser ganzen Corona-Geschichte, um allen Leuten deine Magic-Präferenzen einzupflanzen. Die andere Variante könnte aber auch sein, dadurch, dass Jochen heute nicht da war, konnten wir ganz gemütlich und entspannt sein, in dem Wissen, dass am Ende beim Call to Action niemand den Twitter-Handle falsch sagen wird, weil das uns nicht passiert, im Gegensatz zu unserem lieben Co-Host. Wie dem aber auch sei.
Ich würde die ganze Zeit einen QAnon-Joke machen und ich weiß nicht, ob das gut ist für den Algorithmus oder ob uns Spotify dann auf eine Liste wirft.
Es gibt keine schlechte Publicity. Aber in diesem Sinne, ich würde sagen, es war eine wunderschöne Folge und nächste Woche sind wir wieder in alter Frische mit dem lieben Jochen am Start und ihr dürft euch schon mal freuen da draußen. Ihr dürft uns vor allem aber auch immer weiterempfehlen. Also das ist ja noch das Allerschönste, was ihr machen könnt. Also einfach mal in eure WhatsApp-Gruppe von eurer Magic Playgroup einen kleinen Link droppen zu uns, zu all den Sachen, die Freddy gesagt hat. Und dann nächste Woche geht's wieder weiter mit Dungeons & Dragons und solchen Sachen. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche, ihr Kettenkäsefresser.